Bahnhofsviertel, Obdachlosigkeit, Drogen.
Das ist ein Thema, das viele Frankfurterinnen und Frankfurter bewegt. Sprechen wir darüber mit Philipp Winghardt. Er ist Arzt und Medizinjournalist und er möchte die Herausforderung im Bahnhofsviertel in den nächsten Jahren aktiv angehen. Hallo Philipp.
Hallo, hi.
Dann starten wir direkt mal mit der schwierigsten Frage. Wie steht es denn aktuell ums Bahnhofsviertel?
Ja, ich denke, das kommt ganz drauf an, wie man fragt. Also Leute, die jetzt ins Bahnhofsviertel gehen, um da zu essen, zu trinken oder tanzen zu gehen oder was einzukaufen, die sind ja oft sehr begeistert und schwärmen, was das für ein tolles Viertel ist, wie vielfältig alles ist, was man da alles erleben kann. Anderen, denen fällt dann vielleicht eher der Drogenkonsum auf, die Kriminalität, die Obdachlosigkeit. Und dann gibt es natürlich eine ganze Reihe von Menschen, die sind vielleicht nur auf der Durchreise in Frankfurt, die kennen vielleicht auch nur das Bahnhofsviertel von der Stadt. Und die sehen sich dann bestätigt vielleicht in diesen Berichten aus der englischen Boulevardpresse, in denen ja da teils von Zombieland und so weiter geschrieben wurde. Also ich denke, da gibt es nicht die eine allgemeingültige Sichtweise.
Du hast es ja gerade gesagt, 2024 wurde das Bahnhofsviertel in einer englischen Zeitung als Zombieland betitelt. Das hat viele Frankfurterinnen und Frankfurter sehr gestört, dass ihre Stadt international so beschrieben wird. Ging dir das auch so?
Ja, klar. Das zeigt einfach, wie sehr das Bahnhofsviertel das Bild von Frankfurt insgesamt prägt und eben auch, dass einige der Herausforderungen, die es gibt im Bahnhofsviertel, weiter bestehen und absolut sichtbar sind. Aber das muss man jetzt mal auch sagen, dieser Begriff Zombieland, der ist natürlich total daneben. Also wenn ich da jetzt vielleicht mal meine ärztliche Sicht drauf teilen darf, ich habe als Arzt in der Psychiatrie gearbeitet, auch auf beschützt geführten Stationen, das ist, was man umgangssprachlich auch die geschlossene nennt. Und da bin ich viel in Kontakt mit solchen Menschen gekommen, die eben durchs Raster gefallen sind. Leute, wie wir sie halt wirklich viele im Bahnhofsviertel haben und auch auf der Straße sehen. Und ja, wer nur ein bisschen Zeit mit diesen Menschen verbringt, merkt eigentlich sehr schnell, die sind keine Zombies, ja, die sind kein Abschaum, wie viele sagen. Das sind Menschen wie du und ich und die haben Hoffnungen, die haben Würde und vor allem haben die ein Recht darauf, dass wir ihnen helfen. Und das wollen wir unbedingt machen als Volt in den kommenden Jahren. Da kann man auf kommunaler Ebene sehr viel verbessern. Einmal für die Abhängigen selbst, aber auch für alle, die ins Bahnhofsviertel kommen, für alle, die da arbeiten und natürlich auch für alle, die da wohnen.
Was müsste man denn konkret machen, wenn wir jetzt zum Beispiel mal beim Thema Drogenkonsum bleiben?
Also ich denke, vor allem müsste man erstmal das, was funktioniert, unbedingt beibehalten und jetzt keinesfalls einstampfen irgendwie politisch. Das wäre auf jeden Fall falsch. Ich glaube, vielen ist das gar nicht so bewusst, was das Frankfurter Bahnhofsviertel drogenpolitisch für ein Erfolgsmodell ist. Dass das wirklich ein Vorbild für viele, viele Städte auf der ganzen Welt ist. Weil wenn man sich das mal anschaut, wo wir herkommen, ne? Ende der 80er, Anfang der 90er, da hatten wir mehr als 1000 Drogenabhängige auf den Straßen. Da werden sich einige noch dran erinnern, das war vor allem in der Taunusanlage. Aber wer das nicht gesehen hat, ich glaube, das ist schwer nachzuvollziehen, wie das war. Eine offene Drogenszene, über 1000 Menschen, Hepatitis, HIV, Elend, Verwahrlosung, Kriminalität, so war das. Und heute haben wir noch 200 bis 250 Personen, die offen auf den Straßen Drogen konsumieren. Also damals 1000, heute 250 und das liegt daran, dass Frankfurt eine ganze Menge richtig gemacht hat. Wir können uns gleich anschauen, was das war und natürlich auch, was es noch braucht. Aber das hat wirklich weltweit für Aufsehen gesorgt, was Frankfurt da auf die Beine gestellt hat.
Wie ist es Frankfurt denn gelungen, diese Zahl so runterzukriegen?
Naja, man hat einfach verstanden, dass man mit Repression allein und reiner Law-and-Order-Politik wenig erreicht. Damals gab es sehr, sehr viele Polizeirazzien in der Taunusanlage, jede Menge Arbeit für die Beamtinnen und Beamten, die haben dann an anderer Stelle gefehlt. Und das Ergebnis war dann, dass 1000 Menschen davongerannt sind und sich nach einer Weile dann wieder in der Taunusanlage versammelt haben, um da weiter Drogen zu konsumieren. Das war völlig wirkungslos. In der Stadt gab es damals sogar einen Begriff dafür, das nannte man Junkie-Joggen. Das ist jetzt ein Begriff, den ich nicht mag, weil er sehr abwertend ist. Aber das zeigt doch recht gut, dass man schon damals erkannt hat, dass man mit diesem vermeintlich harten Durchgreifen der Polizei und dieser Repression allein überhaupt nichts erreicht, dass da nichts zu holen ist. Ja, also das war einfach ziemlich klar damals schon. Und eine echte Veränderung kam dann mit dem sogenannten Frankfurter Weg. Da ging man dann weg von dieser reinen Repression hin zu einem integrierten Ansatz, also dass man zum Beispiel auch Hilfsangebote anbietet. Es haben dann Mitte der 90er Jahre die ersten Drogenkonsumräume aufgemacht und da wurden dann saubere Spritzen ausgeteilt. Es gab Aufklärung, Sozialhilfe, Sozialhilfe, medizinische Hilfe und, das wird manchmal vergessen, es gab immer noch Polizeieinsätze, aber eben vor allem gegen Dealer und organisierten Drogenhandel, nicht so sehr gegen die Abhängigen selbst. Und so ist es dann gelungen, den Drogenkonsum auf der Straße ganz massiv zu senken und die Abhängigen zurück in die Gesellschaft und zurück in die Gesundheit zu bekommen. Und das ist mir auch nochmal ganz wichtig zu betonen, dieser Ansatz mit Hilfsprojekten, der war und der ist viel erfolgreicher als Law and Order, als reine Repression. Und es gibt ja immer wieder Menschen und immer noch Menschen und Parteien, die sagen, ja, da muss man einfach mal härter durchgreifen, das ist alles viel zu lasch, da braucht es einfach mehr Polizei. Das ist Quatsch. Das wurde schon ausprobiert, ungefähr 20 Jahre lang. Das funktioniert nicht und da sollte man nicht drauf reinfallen.
Ja, danke, dass du das nochmal so konkret aussprichst. Aber nochmal zu diesen 200 bis 250 Personen, die weiterhin ihre Drogen auf der Straße einnehmen. Das ist ja immer noch eine ganze Menge. Warum erreichen wir da nicht alle?
Ja, das liegt vor allem daran, dass dieser Frankfurter Weg, den ich ja gerade beschrieben habe, dieser integrative Ansatz, wo man dann eben Drogenkonsumräume hat, Spritzen verteilt und so weiter, das funktioniert super für Heroin. Ja? Damit haben wir, wie gesagt, einen Großteil des Konsums aus der Taunusanlage von den Straßen reinbekommen in die Drogenkonsumräume. Also dieser offene Drogenkonsum ist damit wirklich total runtergegangen. Das hat viele, viele Menschenleben gerettet. Jetzt ist aber neuer Gangster in der Stadt, ja, Crack, beziehungsweise irrwitzige Mengen von Crack. Das ist also Kokain, das man aufkocht mit Natron und dann raucht man das. Und das funktioniert anders. Und deswegen müssen wir unsere Drogenpolitik unbedingt anpassen. Crack macht nämlich so abhängig, das konsumiert man direkt dort, wo man es kauft. Auf der Straße. Ja. Und wenn man dann schon sitzt da und am Crackpfeifchen zieht, dann konsumiert man eben auch noch die anderen Drogen, die man auf Tasche hat. Und so verlagert sich der Konsum wieder raus aus diesen Hilfszentren, die wir schon geschaffen hatten, raus auf die Straße, wo wir die Abhängigen dann nicht mehr erreichen, wo sie sich wieder anstecken, wo sie krank werden, wo sie verelenden und, das gehört auch zur Wahrheit, wo sie einige Bürgerinnen und Bürger auch einfach stören mit ihrem Drogenkonsum. Das muss man auch klar sagen.
Volt hat da ja unter anderem das neue Suchthilfezentrum in der Nidderstraße unterstützt.
Ja, und das ist auch völlig richtig. Also ich verstehe da die Sorgen von allen, die da wohnen, die da Gewerbe treiben. Das nehmen wir auch ernst bei Volt. Aber es braucht dieses Hilfszentrum und zwar tatsächlich im Bahnhofsviertel. Einfach, weil der Suchtdruck so groß ist, dass man Crack eben direkt dort konsumiert, wo man es kauft. Da läuft man nicht noch 2 Kilometer raus aus dem Bahnhofsviertel, weil da ein Hilfszentrum mit Crack-Rauchplätzen ist. Das wird nicht passieren. Der Konsum wird dann einfach offen auf der Straße im Bahnhofsviertel weiterlaufen. Wir brauchen tatsächlich das Hilfszentrum mit Crack-Rauchplätzen mittendrin im Bahnhofsviertel.
Und dann konsumieren die Leute das dann dort?
Nee, tatsächlich nicht. Nee, leider nicht. Der Suchtdruck ist bei Crack so groß, dass die Abhängigen teils auch keine 300 Meter ins nächste Suchtzentrum gehen werden. Das Zentrum alleine reicht also nicht. Da kommen wir jetzt mit einem ganz konkreten Volt-Plan. Das Zauberwort heißt hier Mikrohandel. Das ist ein Konzept aus Zürich und Basel und das funktioniert dort sehr gut. Die haben einfach erkannt, solange Crack draußen gehandelt wird, wird es auch draußen geraucht. Da kann man an jede Ecke ein Hilfszentrum bauen. Wir müssen diesen Kleinsthandel mit Crack, der unter den Abhängigen selbst stattfindet, ins Hilfszentrum verlagern, damit dann auch der Konsum dort stattfindet. Mikrohandel eben. Also da geht es jetzt nicht um den Großdealer, sondern einfach wirklich um diese paar Euro für den nächsten Zug unter den Abhängigen selbst. Und wenn das im Hilfszentrum möglich ist, dieser ganz, ganz kleine Handel, dann wird auch im Hilfszentrum konsumiert werden. Mehr Plätze brauchen wir trotzdem, aber dann ist das auch tatsächlich sehr gut funktionierend. Zürich und Basel machen das, wie gesagt, bereits sehr gut und dort verlagert sich dieser Mikrohandel und eben auch der Konsum raus aus dem öffentlichen Raum hinein in diese sicheren, betreuten Strukturen. Und das reduziert Konflikte und erhöht die Sicherheit für die Bevölkerung, aber auch für die Konsumierenden selbst. Und da müssen wir einfach hin, wo Zürich und Basel jetzt schon sind. Und dafür möchte ich mich einsetzen in der kommenden Stadtverordnetenversammlung. Da möchte ich mich stark machen, das nach vorne treiben, einfach weil es richtig ist.
Und gibt es sonst noch gute Best-Practice-Beispiele, also Lösungen, die woanders schon funktioniert haben, die wir in Frankfurt auch anwenden könnten?
Ja, da gibt es total viele. Also was ich zum Beispiel richtig gut finde und was wir als Volt Frankfurt auch hier in Frankfurt etablieren wollen, ist das sogenannte Drug-Checking. Das wird in Berlin schon seit 2023 durchgeführt, sehr erfolgreich. Da gibt es einfach eine Anlaufstelle, zu der können dann Abhängige ihre Drogen bringen und die werden dann dort analysiert. Da wird geschaut, wie die zusammengesetzt sind und das führt dann dazu, dass die Abhängigen eben genau wissen, wie ihre Drogen aufgebaut sind. Die können die Drogen dann so einnehmen, dass es seltener zu Überdosierungen kommt, einfach weil sie wissen, was sie nehmen. Und das ist zum einen klasse, weil es Todesfälle verhindert und zum anderen auch einfach, weil es weniger zu Rettungseinsätzen kommt. Ja, also die Ressourcen im Rettungsdienst, die sind ja ohnehin sehr, sehr knapp. Und wenn es weniger zu Intoxikationen kommt, zu Vergiftungen mit Drogen, dann müssen die seltener raus und das spart Ressourcen. Und im Übrigen auch Geld, weil solche Rettungseinsätze, die sind einfach sehr, sehr teuer. Also auch dafür wollen wir uns einsetzen, für Drug-Checking. Das ist einfach ein kluger und ein moderner Ansatz und sowas mögen wir ja bei Volt. Und das wäre auch in Frankfurt eine sehr sinnvolle Sache.
Und dann gibt es in Frankfurt ja noch das große Thema Obdachlosigkeit.
Ja, das ist eines der Themen, wo wir schon ganz viele erreicht haben. Volt hat ja damals dieses Konzept Housing First in Frankfurt eingeführt. Ganz kurz erklärt für alle, die das vielleicht noch nicht kennen. Housing First funktioniert so, dass man obdachlosen Menschen erstmal einfach bedingungslos eine Wohnung gibt und zwar unbefristet mit eigenem Mietvertrag. Und da können diese Menschen dann wohnen und dort sind sie antreffbar. Und da können sie Zugang finden zu sozialer und medizinischer Hilfe. Und über diese Wohnung finden die obdachlosen Menschen dann einfach zurück in die Gesellschaft und in die Gesundheit. Und vielleicht kann ich das noch ganz kurz teilen. Ich war kürzlich auf einer Demo und da hat mich ein Mann angesprochen und wir haben uns so ein bisschen unterhalten und der hat gesehen, dass ich von Volt bin und irgendwann sagt er mir, dass er selbst viele Jahre obdachlos war und dank Housing First jetzt eine Wohnung hat und sein Leben neu starten konnte und wieder Teil der Gesellschaft ist. Und das hätte man nie gedacht, dass dieser Mann mal obdachlos gewesen war. Also das war wirklich eine tolle Sache. Das hat man auch nicht alle Tage, dass man das dann hört. Und vielleicht noch eine Sache, das spart der Stadt auch richtig Geld, Housing First.
Okay, und wieso spart es Geld? Eigentlich klingt es erstmal sehr teuer, Wohnungen zur Verfügung zu stellen.
Ja, also klar, man muss erstmal investieren, aber erstens ist es ja das Ziel, die Menschen zurück in die Gesellschaft zu integrieren. Die sollen also auch wieder arbeiten und ihre Miete dann selbst zahlen. Und der zweite Punkt ist, Obdachlosigkeit ist wahnsinnig teuer. Also man braucht Notunterkünfte, man braucht regelmäßig eigentlich Notarzteinsätze, Polizeieinsätze, auf der Straße chronifizieren Erkrankungen. Zum Beispiel ist dann Diabetes nicht gut eingestellt, dann geht das Bein auf, dann entzündet sich das, dann muss am Ende amputiert werden. Das ist alles wahnsinnig teuer. Und diese Kosten, die sind viel, viel höher als die Kosten einer Wohnung pro Monat. Also in Finnland, da gibt es dieses Housing First schon eine ganze Weile. Und da konnten sie pro obdachloser Person jährlich so um die 15.000 Euro einsparen. Und wenn wir das jetzt mal auf Frankfurt übertragen würden, also diese 15.000 Euro und von 200 Obdachlosen ausgehen, das ist eine Zahl aus dem Januar 2025, also das ist eine relativ aktuelle Zahl, dann wären das 200 mal 15.000 3 Millionen Euro pro Jahr, die wir durch Housing First sparen würden. Und das ist nur das Geld. Also der Mehrwert für die einzelne Person, der ist ja mit Zahlen gar nicht darstellbar. Obdachlosigkeit, das ist einfach einer der schwersten Schicksalsschläge, die man überhaupt erleben kann als Mensch. Da haben wir als Gesellschaft einfach eine klare Verpflichtung zu helfen. Und dieses Konzept, das ist so sinnvoll, das müssen wir weiter vorantreiben.
Und wie kann das funktionieren? Also wie wollt ihr das dann machen in der Stadtverordnetenversammlung?
Also das wollen wir durch Quoten machen und durch Förderungen, vor allem erstmal bei den stadteigenen Wohnungsunternehmen, dass wir da mehr Wohnraum gewinnen können für Housing First. Dann wollen wir aber auch Anreize für Wohnungsunternehmen aus der Privatwirtschaft schaffen, also dass auch von dieser Seite Wohnungen zur Verfügung gestellt werden. Dann ist ein ganz wichtiger Punkt Aufklärung, also möglichst alle Vermieterinnen und Vermieter sollen über Housing First aufgeklärt werden, dass da Sorgen, die vielleicht bestehen, einfach schon im Vorfeld abgeholt werden können und dass dann vielleicht auch leerstehende Wohnungen von der Seite für Housing First zur Verfügung gestellt werden. Dann kann man auch mit so städtischen Mietausfallgarantien arbeiten, also wenn die Miete dann mal ausbleibt, dass die Stadt einspringt. In Karlsruhe gibt es das schon, das funktioniert auch ganz gut. Und was wir außerdem wollen, dass Vermieterinnen und Vermieter Mietausfälle einfach frühzeitig an die Stadt melden, sodass wir dann einspringen können und einen gemeinsamen Dialog anstoßen können, nach Lösungen suchen, damit dann eben verhindert wird, dass es zu Zwangsräumungen kommt, dass die Leute gar nicht erst obdachlos werden. Aber klar, Das dauert alles, das geht jetzt nicht von heute auf morgen. Da brauchen wir gute Lösungen für die Zwischenzeit und auch da haben wir eigentlich tolle Vorbilder in Europa, in Frankreich zum Beispiel. Da gibt es diese Bureau du Cœur, also Büros mit Herz. Da werden nachts einfach Büros aufgemacht für obdachlose Menschen und die können dann da übernachten. Und weitere Punkte, die wirklich gut sind und erprobt: Notunterkünfte, Kältebusse, Hitzebusse, kostenfreie Schließfächer, sodass man auch mal seine Habseligkeiten sicher weiß, dass man die nicht dauernd rumtragen muss und Sorge haben muss, dass die geklaut werden. Also wir haben da sehr viele Pläne und da lohnt sich einfach ein Blick in unser Wahlprogramm oder ja, kommt einfach mal vorbei an einen Infostand, wenn wir einen haben, auf eine Veranstaltung oder schreibt uns in sozialen Medien oder per Mail, dann können wir uns da einfach drüber austauschen. Ist wirklich ein tolles Thema und ich würde mich freuen, wenn wir da einfach verschiedene Ansichten auch mal besprechen.
Sehr gut. Dann vielleicht noch eine allerletzte Frage. Wie stellst du dir das Bahnhofsviertel der Zukunft vor?
Lebendig, mit einer hohen Lebensqualität, sicher. Menschen gehen weiter gerne dort aus. Abhängige Personen finden da Hilfe. Es gibt öffentliche Räume, an denen man sich aufhalten kann, ohne was dafür bezahlen zu müssen. Realistischerweise wird es auch weiterhin einige Leute geben, die man mit Drogenhilfe und Housing First nicht erreicht, aber trotzdem insgesamt einfach ein tolles Viertel mit einem guten menschlichen Miteinander.
Dann drücke ich die Daumen, dass wir möglichst viel davon umsetzen können. Vielen Dank, Philipp Winghardt.
Gerne.
Und wir machen direkt weiter mit einem weiteren großen Thema der Stadt, die Mobilität.